Also schon vor 250 Jahren gab es in Berlin Maulkorbpflicht, als man festgestellt hat, dass einfach viele von diesen sogenannten Karrenhunden, also die Hunde, die dann vom Land die Milchkarren und die Karren mit den ganzen Gütern in die Stadt gefahren haben, dass es dann irgendwann so eng wurde und die Karrenhunde natürlich auch den Wagen verteidigt haben und durchaus mal einen Menschen oder einen der kleinen Stadthündchen gebissen haben. Und da hat man auch schon um 1700, 1800 rum Maulkorbpflicht tatsächlich gehabt in Berlin.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Karnes-Podcast. Heute sprechen wir über Maulkörbe und dafür habe ich mir Tina Werner eingeladen. Hallo Tina, schön, dass du im Podcast zu Gast bist.
Hallöchen, ja schön, dass ich hier sein darf.
Wir sind ja heute im Format Karnes GästInnen und du bist auch die erste Gästin in diesem Format und direkt eine Karnes Studentin, noch Studentin, bald Absolventin.
Ja, genau. Ach cool, wusste ich gar nicht, dass ich die Erste bin. Da freue ich mich ja. Fühle ich mich sehr geehrt.
Das heißt, im Sommer sind ja Prüfungen und du steckst wahrscheinlich gerade voll in den Prüfungsvorbereitungen, oder?
Ich komme gerade von der praktischen Woche, die war jetzt die letzten 4 Tage.
Genau, also praktische Woche 2, also die Abschlussfahrt.
Und ja, Lernen ging schon vor ein paar Wochen los und ich denke, jetzt geht's bald richtig in die Tiefe rein. Aber ich freue mich, also ich bin noch hochmotiviert.
Immer eine sehr emotionale Veranstaltung, die praktische Woche 2. Bei euch wahrscheinlich auch, oder?
Ja. Es sind viele Tränen geflossen, auf jeden Fall. Aber es war auch sehr schön. Aber sehr traurig, weil es einfach jetzt vorbei ist und es eine sehr, sehr schöne Zeit war.
Ja, wir sprechen heute ja über das Thema Maulkörbchen, Maulkörbe. Da würde ich gerne erstmal wissen, wie kam es dazu, dass du dich so krass in dieses Thema reingenördet hast. Also zum Hintergrund, ich war bei dir auch auf dem Workshop, um selber Maulkorbberatung anzubieten und habe mich sozusagen von dir weiterbilden lassen zum Thema Maulkörbe. Und da hast du auch schon so ein bisschen beschrieben, aber ich würde gerne einmal für unsere HörerInnen, dass die wissen, wie bist du da hingekommen zu deinem Nerdwissen?
Genau, also tatsächlich fing das einfach ganz klassisch, wie so häufig die Laufbahn in der Hundeszene starten mit dem eigenen Hund an. Ich habe Lenny sehr jung aus dem Tierheim bekommen und er hat sehr jung auch schon gebissen. Und dann stand ich irgendwann auch davor, dass ich 15 verschiedene Maulkörbe bestellt habe und irgendwelche Tabellen mir angeguckt habe und versucht, das auszumessen und das einfach alles nicht durchblickt habe und es auch vorne und hinten nicht gepasst hat. Tatsächlich war es dann irgendwann so, dass ich einen Maulkorb gefunden habe, der einigermaßen gepasst hat und Lenny da aber dann den Riemen hinten abgekaut hat in der Silvesternacht und ich plötzlich da stand und natürlich damals keinen Ersatzmaulkorb hatte, weil denkt man ja nicht dran. Und ich noch eine alte Biotaneleine hatte und dann mit Küchenschere und der stumpfen Lochzange meines Mitbewohners damals probiert habe, in diese Schleppleine Löcher zu machen, um den Biotaneriemen neu zu machen. Diesen Maulkorb habe ich auch noch hier. Der erinnert mich immer daran. Und genau, das war quasi meine allererste Maulkorb-Anpassung, ganz ungeplant. Und dann habe ich irgendwann mit einer Kollegin von mir, die in Berlin Gassi-Service hat, die gesagt hat, Mensch, Tina, du bist doch auch eine Bastelmaus und du hast auch irgendwie Lust auf Maulkörbe und Ahnung davon. Also man fängt ja dann an, ne, auch mit dem zweiten Hund zu gucken, okay, welcher Maulkorb passt jetzt? Und mal hier und da wird man irgendwie im Hundeschulkontext gefragt oder im Betreuungskontext, ob man Maulkorb empfehlen kann. Und dann ging das so nach und nach los und dann haben wir auch erstmal einen Haufen Maulkörbe bestellt und ich habe immer noch ganz viele Maulkörbe auch hier, die ich niemals nutzen werde, weil sie total unförmig und unpassend sind für jegliche Hundenasen. Und dann kriegt man so nach und nach raus, ah ja, die bestelle ich öfters und die bestelle ich weniger. Und habe dann einfach gestartet mit der Maulkorbberatung, nachdem ich mich damals mit Nicole, da habe ich einen Kleingarten in Berlin gehabt und wir haben den ganzen Sommer im Kleingarten gefühlt verbracht und da rumgebastelt und ausprobiert. Und dann haben wir einfach gemacht und ja, learning by doing.
Könntet ein Museum aufmachen irgendwann oder so.
Ja. Mit so Maulkörben, die quasi
ja, so
gefailt
verschiedene
sind.
Formen, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe letztens eine Unterhaltung geführt, auch zum Thema Maulkörbe, wo jemand einen Maulkorb brauchte, wegen irgendwie Gondelfahren oder sowas. Und also im privaten Kontext, nicht im HundetrainerInnen-Kontext. Und dann war das direkt so, ja, aber also der braucht ja auch sonst eigentlich keinen, der ist ja kein Beißer. So. Ein bisschen so Blick aus unserer Bubble, der mir da begegnet ist, weil ich so das Gefühl habe, mit meinen KundInnen, die zu mir kommen, die mich aufsuchen, ist das Thema Maulkorb wirklich komplett entstigmatisiert. Also da hat eigentlich jeder schon irgendwie einen Maulkorb dabei, will den vielleicht noch angepasst haben oder fragt mich direkt danach oder so. Aber es ist wirklich überhaupt kein Ding mehr, dass ein Hund einen Maulkorb hat. Was würdest du bei sowas antworten wie, mein Hund braucht ja keinen Maulkorb, er ist ja kein Beißer?
Ja, also ich sag immer, brauchen tut vielleicht nicht jeder Hund ein, aber haben sollte er ihn vielleicht trotzdem, denn es können sich immer Lebenssituationen ändern, es kann sich krankheitsbedingt können sich Dinge ändern, die alle einfach unvorhersehbar sind und wo es einfach cool ist, wenn der Hund schon an Maulkorb gewöhnt ist. Ich habe ganz viele KundInnen hier, die auch seit Jahren mit Hunden zusammenleben und nie einen Maulkorb gebraucht haben. Und genau, sei es dann nur die Gondelfahrt oder sei es dann, dass das letzte Mal bei der Tierärztin es doch ein bisschen zu sehr gepiekst hat und der Hund die Zähne gezeigt hat und sie dann eben sagen, ah, vielleicht gehe ich doch lieber auf Nummer sicher. Und dann ist es einfach mega geil, wenn der Hund zu Hause schon einen Maulkorb hat, an den er gewöhnt ist, den er von mir aus einmal im Monat zum Spaziergang trägt, dass einfach eine Routine drin bleibt und man dann auch in einer stressigen Situation, in einer außergewöhnlichen Situation sagen kann, okay, man zieht den Maulkorb auf, für den Hund ist es kein Thema und dann kann man wieder entspannter Tierärztinnenbesuche, Hundephysiotherapeutin, alles Mögliche. Ne? Es gibt so viele Situationen, wo fremde Menschen an dem Hund irgendwas rummanipulieren, wo es einfach geil ist, wenn der Hund einen Maulkorb schon gewöhnt ist.
Jetzt haben wir so diese Manipulationssituation, ne, dass ja jeder Hund auch unterschiedlich, aber man weiß vielleicht auch nicht bei jedem Hund, wie ist er, wenn er wirklich krass Schmerzen hat oder so, ne, in solchen TierärztInnen-Situationen. Die Gondel hatten wir. Was gibt's denn noch für Situationen außerhalb von, ja, der zeigt halt Aggressionsverhalten gegenüber Menschen oder gegenüber anderen Hunden, wo ein Maulkorb sinnig sein kann?
Eins der, ich würde sagen, fast häufigsten Themen neben Aggressionsverhalten, warum Menschen zu mir kommen und einen Maulkorb für ihren Hund angepasst haben wollen, ist das Thema Fressschutz. Also ist in größeren Städten eher Thema als auf dem Land. Aber in den Städten, dass sie einfach sagen, der Hund soll auch mal im Park ohne Leine laufen können, ohne dass man Sorge haben muss, dass er den Döner in einem Haps verschlingt oder im Zweifel den Giftköder. Und dass man auch, ich hatte gerade heute hatte ich eine Kundin hier, die gesagt hat, na ja, gerade wenn es dunkel ist, dann sieht sie es eben nicht so richtig, war auch eine ältere Frau, die dann einfach sagt, im Dunkeln einfach gerne für ihren Hund einen Maulkorb mit Fressschutz extra, dass der nichts aufnehmen kann. Also das ist wirklich so ein Klassiker und Maulkorb. Jetzt der Maulkorb selber verhindert nicht gänzlich die Aufnahme, ne? Ein Hund kann immer noch sich auch Sachen da durchziehen, aber es gibt eben für vorne dran zusätzlich kann man noch so ein Plastik ja, wie so eine Folie noch vorne dran machen, die dann eben das wirklich auch verhindern kann. Und häufig hilft der Maulkorb auch im Training, wenn man sagt, man will erstmal auch einfach vermeiden, dass der Hund Erfolg hat, was aufzunehmen, kann dann parallel einen Abbruch einarbeiten oder einarbeiten, dass der Hund generell nichts aufnimmt, je nachdem. Und da ist der Maulkorb auch einfach super hilfreich. Ansonsten gibt es noch, das hatte ich jetzt letztes Jahr, wurden zwei meiner Hunde kastriert und anstatt denen so einen riesen Trichter anzuziehen und ich habe große Hunde, die dann auch gerne mal den Couchtisch damit abräumen, konnte ich den einfachen Maulkorb ummachen. Meine Hunde kennen das, in verschiedensten Situationen Maulkorb zu tragen. Den kann man dann auch ganz einfach tatsächlich mit Panzertape hat jeder zu Hause abkleben.
Also einfach, dass sie sich nicht knabbern, meinst du, ne? Genau.
Genau, dass die
Ja.
dann einfach nicht an die OP-Wunde, an die Naht kommen. Muss man aufpassen, es gibt auch Hunde, die dann trotzdem mit dem Korb da so ein bisschen reinballern und probieren da so ein bisschen. Das ist dann auch nicht so gut, ne? Je nach Hund muss man einfach schauen. Aber für viele Hunde, gerade für große Hunde, ist das einfach eine geile Alternative zu diesem Trichter, der einfach vor allem in engen Wohnräumen wirklich sehr nervig sein kann. Ja, dafür kann man Maulkorb auch prima nutzen.
Und da denkt man auch, finde ich, häufig gar nicht so dran. Also, dass man, ne, weil man kriegt diesen Trichter dann irgendwie mit von der Tierärztin und dann hat man das gar nicht so auf dem Schirm. Aber wenn der Hund den Maulkorb schon total kennt, dann ist ja viel chilliger, als so einen Trichter anzuziehen. Ja, und auch spannende Frage, da kommen wir ja später nochmal zum Thema Training und Eingewöhnung. Frage an euch, wer hatte schon mal so einen Trichter auf seinem Hund und wer von euch hat dem Hund diesen Trichter angewöhnt oder angelernt oder Leberwurst irgendwo drauf geschmiert? Aber dazu später dann nochmal mehr.
Oder angezogen und wieder abgezogen und angezogen und wieder abgezogen.
Oder so, genau.
Ja, und ich finde, es muss ja jetzt gar nicht immer gleich irgendwie die OP-Naht sein. Es reicht ja auch einfach, Hund ist irgendwo reingetreten oder hat einen Hotspot oder, ne? Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wo der Hund einfach eine kleine Wunde hat und man nicht will, dass der darin rumschlägt. Zack, Maulkorb aufgezogen, 2, 3 Tage und dann ist es meistens ja auch gegessen. Ja.
Was für Situationen fallen dir noch ein?
Häufig, es ist jetzt gerade so die Zeit, Mai, Juni rum, gibt es viele Kundinnen, die ganz eilig schreiben, dass sie es sehr dringend haben mit der Maulkorbberatung und dringend einen bräuchten, weil sie in Urlaub fahren. Also was du vorhin schon angesprochen hattest, das Thema Gondel, Fähre
Genau,
und
ja.
auch ganz viele, die in Italien Urlaub machen. In Italien gibt es in manchen Kommunen komplette Maulkorbpflicht. Ob man sich jetzt daran hält, ob sich die Leute vor Ort daran halten, weiß ich jetzt immer nicht so. Aber die Leute sagen halt besser, auch da einfach einen dabei haben. Genau, also so Urlaubssituationen ist.
Österreich, glaube ich, Wien zum Beispiel auch, ne? Also, dass in Wien generelle Maulkorbpflicht, soweit ich weiß, herrscht.
Ah, siehst du, das wusste
ich will
gar
jetzt nichts
nicht.
Falsches sagen, aber das habe ich mal gehört. Maulkorb und Leinenpflicht, also zumindest im städtischen Bereich, also so Innenstadt und so. Und da könnte der Trend ja auch in Deutschland hingehen. Also kann ich mir gut vorstellen, wenn es sich so entwickelt mit den Hunden, wie es sich jetzt entwickelt, dass das, ja, dass da auch weitere Einschränkungen, gerade in Großstädten, in gewissen Zonen auf alle zukommen und es dann eh Thema wird.
Auf jeden Fall. Also ich kenne auch Hundepensionen, die für jeden Hund mal eine Maulkorbpflicht erstmal haben und sich jeden Hund erstmal mit Maulkorb angucken. Das gibt es auch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann in Hundeparks zumindest oder wirklich in Ballungsgebieten auch dann Zonen geben wird, wo durchaus eine Maulkorbpflicht eingeführt werden könnte. Gab es früher auch schon, also schon vor 250 Jahren gab es in Berlin Maulkorbpflicht, als man festgestellt hat, dass einfach viele von diesen sogenannten Karrenhunden, also die Hunde, die dann vom Land die Milchkarren und die Karren mit den ganzen Gütern in die Stadt gefahren haben, dass es dann irgendwann so eng wurde und die Karrenhunde natürlich auch den Wagen verteidigt haben und durchaus mal einen Menschen oder einen der kleinen Stadthündchen gebissen haben. Und da hat man auch schon um 17, 1800 rum Maulkorbpflicht tatsächlich gehabt in Berlin,
Ja, krass.
dass man es einfach dann auch für gewisse Hunde und teilweise auch für alle Hunde mal zeitweise verpflichtend hatte. Ja.
Ich kenne nur so alte Gemälde mit Jagdhunden, wo so unten noch so Maulkörbe liegen. Da habe ich mich mal mit beschäftigt.
Ja, genau. Also ich habe auch alte Aufnahmen gefunden. Ist auch ganz spannend, wie diese Körbe dann damals auch aussahen. Also es gibt schon auch
Da war
Körbe,
nicht
die
so
waren
viel
dann eher wie
Luft,
so.
kam dadurch.
Nee, nee. Und
Ja.
trotzdem gab es aber auch schon luftigere, wie so Stahlkörbe, die aber ein kompletter Gesichtskorb quasi waren. Habe ich auch
Ah,
schon
krass.
gesehen. Ja. Und viel halt Leder einfach nur eng zusammengeschnürt.
Genau, ja. Also wie so diese Würfelbecher. Kennt ihr die? So, dass man, wenn man so Würfeln spielt und dann diese
Ach so, ja.
Lederwürfelbecher.
Ja.
So ungefähr, nur auf die Hundeschnauze drauf.
Mit einem
Genau,
Riemen.
das findet man heute auch noch unter dem Namen Beißkorb, wird im
Ah.
Polizeidienst auch manchmal noch verwendet, sind aber meiner Meinung nach tierschutzrelevant, weil der Hund damit das Maul nicht öffnen kann und auch wenig Luft bekommt. Ja.
Ja.
Oder Stoßkorb heißen die, glaube ich. Nicht Beißkorb, Stoßkorb heißen die, glaube ich. Die haben dann vorne noch Metall, damit es wehtut. Ja, genau. Ansonsten haben wir natürlich in gewissen Bundesländern noch Rasselisten. Das heißt, dass gewisse Hunde aufgrund ihrer Rasse als gefährlich eingestuft werden und somit auch zum Tragen eines Maulkorbes verpflichtet sind. Das betrifft häufig Rassen wie Pitbull, Bullterrier, Rottweiler und so weiter. Wobei die jetzt nach und nach abgebaut werden. Also in Brandenburg, wo ich wohne, zum Beispiel, gibt es sie seit letztem Jahr nicht mehr.
Ah, krass, gar keine Rasseliste mehr.
Nee.
Krass, ja.
Also, genau. Es gibt dennoch natürlich Hunde, die auffällig geworden sind, wo es zu einer Anzeige kam, die vielleicht gebissen haben, reicht aber teilweise auch schon aus, wenn sie jemanden angesprungen haben, dass die als gefährlich eingestuft werden und dann eben auch zur Maulkorbpflicht. Also dass denen eine Maulkorbpflicht auferlegt wird. Ja, aber das ist auch was, wenn, ne, also auch wenn man nach Berlin in Urlaub fährt, je nachdem, was man für einen Hund hat, sollte man da auch besser einen passenden Maulkorb haben, auch wenn man aus einem Bundesland kommt, wo das vielleicht gar nicht Pflicht ist. Und dann natürlich noch für die Öffis, Bus, Bahn. In der Deutschen Bahn herrscht eine Maulkorbpflicht, in den meisten Städten und Landkreisen auch in den Bussen und Straßenbahnen und sowas. Wird häufig, je nachdem, wenn man einen Hund hat, der allgemeingültig als nett und süß angesehen wird, wird man nicht danach gefragt oder es reicht, wenn man zeigt, man hat ihn dabei. Während wenn man einen Hund hat, also ich wurde mit Lenny, ist ein Rottweiler, als der 4, 5 Monate alt war, wurde ich schon nicht mit dem im Bus gelassen, weil ich keinen Maulkorb für den hatte. Ja, kommt so ein bisschen auch auf den Hundetypus und auch auf die Person an, die einen kontrolliert. Aber prinzipiell sollte man schon für Bus- und Bahnfahrten Maulkörbe haben, finde ich auch total richtig und wichtig. Ich meine, das ist ein enger Raum. Es gibt so viele Menschen, die Angst vor Hunden haben. Und auch diese Bedrängungssituation, die man zwangsläufig einfach in vollen Bussen hat, die kennen viele Hunde ja auch nicht aus dem Alltag, ne? Also viele Menschen wissen ja auch gar nicht, wie die Hunde da vielleicht reagieren. Dann tritt denen doch mal vielleicht jemand auf die Rute oder sowas. Kann ja alles passieren. Und warum dann nicht einfach einen Maulkorb draufpacken, dass man nicht Gefahr läuft, dass der Hund doch mal eben kurz sich umdreht und der Person hinter einem irgendwie in die Wade hackt.
Dann haben wir ja schon ausgeklammert für Aggressionsverhalten gegenüber Hunden oder Menschen. Aber vielleicht noch so eine Stufe davor. Es kann ja sein, dass man noch gar nicht weiß, wie verhält sich der Hund unbedingt mit anderen Hunden. Also Sozialkontaktstunden, wo man lieber erstmal ein bisschen mehr absichert und dann abmacht. Oder auch Pflegehunde, die man bei sich einziehen lässt, wo man nicht weiß genau. Ja, wie könnten die sich in dieser Situation verhalten? Also um Dinge zu testen, natürlich auch. Da ist manchmal besser Vorsicht geboten, gerade wenn man es nicht so genau einschätzen kann.
Genau, also das merke ich ganz viel. Ich habe viele Kundinnen, die zu mir kommen, die einen Maulkorb für ihren Hund wollen. Zum Beispiel auch, weil er an der Leine pöbelt. Und wenn ich dann frage, ob der denn im Kontakt mit anderen Hunden dann auch irgendwie mal nicht so nett ist, dann sagen sie häufig, ja, das weiß ich gar nicht. Der hat ja nie Kontakt zu anderen Hunden. Aber jetzt, wenn ich einen Maulkorb habe, dann würde ich das gerne mal ausprobieren. Also das gibt's schon. Ich merke allgemein einfach, dass eine große Vorsicht da ist, dass viele Menschen Angst davor haben, dass ihr eigener Hund beißt und aus dieser Sorge heraus dann auch lieber sich absichern bzw. den Hund absichern mit einem passenden Maulkorb. Viele Hundeschulen, die vielleicht auch schon blöde Erfahrungen gemacht haben, dass es dann in den Sozialkontaktstunden zu Beißereien kam, die dann auch sagen, okay, wir gehen auf Nummer sicher und jeder Hund muss hier einen Maulkorb tragen, höre ich immer mehr. Also es ist immer mehr am Kommen, dass das wirklich in den Hundeschulen auch ja, Voraussetzung ist, um an so einer Sozialkontaktstunde teilzunehmen.
Ja, also auf der einen Seite irgendwie, glaube ich, wenn man jetzt da so in die Analyse gehen will, Hunde, die vielleicht nicht mehr so das Sozialverhalten teilweise erlernt haben oder auch Rassen, die so ein bisschen diffuser gezüchtet worden sind, dass es nicht mehr so klar ist, ne? Also, dass man nicht mehr davon ausgehen kann, ah ja, das ist jetzt eine ganz klare Geschichte, wo die halt sich einmal kurz laut werden, aber es gibt hier safe kein Loch oder so. Aber auch die, was du ansprichst, die Vorsicht der Menschen ist größer geworden. Oder teilweise auch die Verunsicherung könnte was passieren. Also es wird auch Hunden manchmal weniger, also ich bin da jetzt gar nicht so im Bewerten, aber ich glaube weniger zugetraut als vielleicht noch vor ein paar Jahren. So.
Definitiv. Ja, und die Menschen sind auch einfach dann sehr unsicher, wenn es irgend, also oder können sehr schwer ertragen,
Ja.
wenn Hunde mal lauter werden, wenn es mal dynamischer wird. Und das erlebe ich ja hier. Ich habe ja eine Hundepension auch da im Alltag ganz viel. Das wird mal lauter und das wird mal ein bisschen dynamischer. Und dann muss man manchmal einfach zugucken. Die Hunde können das schon gut regeln. Wenn sie es natürlich nicht regeln können, muss man einschreiten als Mensch, auf jeden Fall. Aber ich finde, die dürfen doch auch mal was klären. Und nur so können sie ja auch kommunizieren lernen, indem man es auch mal laufen lässt. Und da hilft es aber ganz vielen Menschen, dass sie einfach wissen, okay, der hat einen Maulkorb auf. Es kann erstmal nichts Schlimmeres passieren. Dann können die das viel besser ertragen, das auch mal laufen zu lassen, damit die Hunde wieder lernen können, wie man sich eben Sozialpartnern gut gegenüber verhält.
Häufig ist ja der Gedanke auch von vielen HundehalterInnen, aber was denken denn die Leute? Wenn ich da jetzt rausgehe in meinem Dorf und der Hund trägt plötzlich einen Maulkorb, denken die dann, oh je, der beißt bestimmt, wie reagieren die? Was würdest du dazu sagen? Was würdest du da raten? Wie kann man dem Thema irgendwie vielleicht auch so ein bisschen entgegenwirken? Und wie berechtigt sind überhaupt diese Gedanken? Was denken die Leute?
Also, ich denke, dass das sehr unterschiedlich ist. Ich finde, dass es im städtischen Kontext viel angesehener ist, dass man da Hunde mit Maulkorb sieht, weil man die da einfach häufiger sieht und weil die Leute auch ein bisschen mehr anonymer nebeneinander herleben. Da kassiert man vielleicht mal einen blöden Blick, vielleicht auch mal einen blöden Spruch, aber den Leuten ist es erfahrungsgemäß auch relativ schnell egal, weil man sich einfach nicht kennt. Das ist was anderes, wenn jetzt der Familienhund im Wohngebiet plötzlich mit Maulkorb rumläuft und dann die NachbarInnen anfangen irgendwie zu tuscheln oder zu fragen. Ich glaube, dass das ganz, ganz unterschiedlich ist. Viel hat es auch damit zu tun, wie man sich selber mit dem Maulkorb, also wie wohl man sich quasi damit fühlt, wenn man selber vielleicht noch ein bisschen Berührungsängste hat oder sagt, ah, muss er den jetzt wirklich tragen, nimmt man sich sowas natürlich auch viel mehr zu Herzen, als wenn man sagt, ja, mein Hund beißt und deswegen trägt er einen Maulkorb oder ja, mein Hund frisst Giftköder und deswegen trägt er einen Maulkorb. Und das ist eigentlich auch das, was ich immer rate, dass man sich zum einen einfach klar darüber wird und sich das immer wieder vor Augen hält, warum der Maulkorb auch wichtig ist. Und dass man dann so gegebenenfalls auch argumentiert. Also, was ich häufiger höre, ist auch der arme Hund. Muss der deinen Maulkorb tragen? Dann sage ich, naja, ehrlich gesagt, ein armer Hund wär's, wenn er keinen tragen würde, weil dann würde der Menschen und Hunde doll verletzen. Und ein Hund, der Hunde und Menschen doll verletzt, der lebt entweder nicht lange oder im Tierheim. Und das ist ein armer Hund für mich. Und ne, der Maulkorb ermöglicht eben so vielen Hunden, mit ihren Menschen zu leben, mit in diesem Alltag, in dieser Gesellschaft zu leben, die für viele Hunde einfach auch nicht super passig ist. Und wo die Hunde aber durch den Maulkorb die Möglichkeit haben, dabei zu sein und auch dadurch zu lernen. Und ein Hund, der Maulkorb trägt, kann vielleicht wieder ohne Leine durch den Park laufen, weil er eben nicht Gefahr läuft, sofort alles zu fressen. Wenn er keinen tragen würde, müsste er angeleint sein. Ein Hund, der Maulkorb trägt, weil er andere Hunde blöd findet, kann den Kontakt und das Verhalten und die Kommunikation mit Hunden wieder lernen, wie man richtig angemessen kommuniziert, weil er die Möglichkeit hat, einen Maulkorb zu tragen. Hunde, die Besuch kacke finden, können vielleicht wieder mit im Wohnzimmer sein, wenn der Besuch da ist, weil sie einen Maulkorb tragen und man nicht Gefahr läuft, dass sie den Besuch in die Hacken beißen und müssen eben nicht weggesperrt werden ins Schlafzimmer, sondern können auch das wieder lernen. Und das finde ich, das wird so häufig verkannt und das ist das, was viele Leute nicht sehen, sondern die sehen erstmal, oh Gott, Maulkorb, entweder böse oder armer Hund. Und da einfach für sich selber vielleicht auch so ein paar Floskeln bereitzuhalten und irgendwie sich selber nochmal klarzumachen, okay, warum trägt mein Hund einen Maulkorb und warum ist es gut so, dass er den trägt? Und dann kann man damit auch viel selbstbewusster auf der Straße argumentieren, wenn man argumentieren möchte. Ist aber häufig, also das sage ich meinen Kundinnen, die da ein Thema mit haben, auch immer, wenn man jetzt wirklich, wenn das die Nachbarin ist, der man dreimal täglich begegnet, dann würde ich mir auch mal die halbe Stunde Zeit nehmen und würde mich mal zu der hinstellen an den Gartenzaun und würde ihr einfach erklären, hey, so und so ist unsere Situation. Mein Hund lässt mich zu Hause nicht mehr aufs Sofa und ich sitze eigentlich ganz gerne auf dem Sofa und es ist blöd, dass er mich dann beißt und deswegen trägt er halt jetzt einen Maulkorb und den trägt er halt mal drin und mal draußen und halt so, dass er mich einfach nicht verletzen kann, weil eigentlich mag ich ihn ganz gerne. So, und das ist ja auch bei den meisten Hunden so, die einen Maulkorb tragen. Die sind ja deswegen nicht 100% am Tag einfach nur Kackhunde und beißen wild um sich. Das ist ja gar nicht so, sondern es geht eben um diese kleinen Situationen, die vielleicht gar nicht die große Zeit des Tages einnehmen, aber dass der Hund eben beißen kann in einer Situation und dann eben einfach der Maulkorb aber halt drauf sein muss, damit da einfach niemand verletzt wird. Und ich würde mir immer die Zeit nehmen, bei den Leuten, die man regelmäßig sieht, denen das in Ruhe zu erklären. Und erfahrungsgemäß haben die dann auch echt Verständnis für. Und die, die es nicht haben, dann ist es auch okay, dann ist es halt so. Und dann sagt man einfach, du weißt was, ich sehe das anders, du musst mit meinem Hund nicht zusammenleben und es ist auch okay so. Und es ist schön für dich, dass dein Hund nicht beißt. Und es ist schön für dich, dass du mit deinem Hund auf so einem tollen Trainingsstand bist und alles schön und gut. Bei mir ist es einfach anders. Ich akzeptiere dich, wie du bist. Bitte akzeptiere mich, wie ich bin. Punkt.
Und es ist ja jetzt mal so ein Gedanke, es ist ja auch relativ absurd, dass zumindest in unserer Kultur Hunde, die einen Maulkorb tragen, häufig als gefährlich wahrgenommen werden, weil ein Hund, der einen Maulkorb trägt, der ist ja viel weniger gefährlich für mich als einen, den ich nicht einschätzen kann, der keinen trägt und beißt. Also, ne, das verhindert ja, dass er da seine 42 Argumente einsetzt und das ist ja eine sehr ungefährlichere Sache. Also ich laufe viel lieber an einem Hund vorbei, der einen Maulkorb trägt, eng, als einen, der so schon so ein Auftreten hat, wo ich sage, weiß ich nicht. Gerade wenn ich jetzt an irgendwie so Hundetypen denke, wie so Rottweiler, die dann natürlich auch ein bisschen vorurteilsbehaftet, aber ne, manchmal trifft es ja auch zu, aber wo man sagt, ah ja, fühle ich mich jetzt nicht so wohl, an einem Rottweiler vorbeizulaufen. Ja, aber wenn der einen Maulkorb trägt, wäre schon mal ein bisschen besser, oder?
Ja, das und ich finde, der Maulkorb signalisiert ja dadurch auch, dass die HalterInnen Verantwortung übernehmen. Also, ne, dass die sich einfach darüber bewusst sind, wie ihr Hund agieren kann und welches Verhalten ihr Hund zeigt. Und da einfach sagen, okay, deswegen sichere ich meinen Hund ab. Also es gibt mir allein deswegen schon ein besseres Gefühl, weil ich weiß, dass die HalterInnen ihren Hund im besten Fall gut lesen können oder zumindest gut einschätzen können. Und ich hatte auch schon mehrere Begegnungen, wo mir genau das gespiegelt wurde,
Voll
wo eine
schön.
gesagt hat, na, ich gehe immer joggen und ich finde es fürchterlich, wenn mir Hunde unangeleint entgegengerannt kommen. Und neulich hatte sie mal einen Hund mit Maulkorb, der ist auf sie zugelaufen und sie war viel entspannter, weil sie gesagt hat, selbst wenn der jetzt blöd wird, der kann mich einfach nicht beißen. Und ja, ich glaube, da muss noch, ich glaube, das passiert aber auch, also ich habe es tatsächlich mit meiner Freundin, als die mich kennengelernt hat, dachte sie auch, oh, Hunde mit Maulkorb, vor denen muss man Angst haben. Und dann hat sie plötzlich mit mir zusammengewohnt und mit einem Hund, der in der Anfangszeit, wenn sie da war, immer Maulkorb tragen musste und hat plötzlich gelernt, wie geil das eigentlich ist und wie viel weniger Angst sie vor diesem Hund hatte anfangs, weil der eben Maulkorb getragen hat. Und sie ihn nicht ohne Maulkorb hätte kennenlernen wollen.
Das wäre so die nächste Frage, die dann häufig kommt. Ist das Tragen eines Maulkorbs für den Hund nicht unangenehm oder gemein?
Ich sehe viel mehr Geschirre, die ich sehr gemein finde den Hunden gegenüber, weil sie viel zu eng sind an den Achseln, weil sie irgendwelche komischen Anti-Zug-Geschirre sind, die irgendwas noch absichtlich einschneiden. Keine Ahnung, was es da gibt. Also generell finde ich bei
Die einfach schlichtweg
allem
nicht passen,
Hundezubehör,
oft, ne? Also die einfach nicht
genau.
gut passen, ja.
Ja. Und bei allem Hundezubehör muss man einfach darauf achten, dass es eben gut passt. Das fängt beim Halsband an, geht übers Geschirr und natürlich beim Maulkorb auch. Es gibt viele Maulkörbe, die auch so in den gängigen Läden verkauft werden, die wirklich von der Passform her in meinen Augen völlig absurd sind, weil sie genauso geformt sind wie die Hundeschnauze. Und wenn die Hundeschnauze da 1A reinpasst in den Maulkorb, dann hat der Hund darin logischerweise keine Möglichkeit mehr, seine Schnauze zu öffnen. Und das, finde ich, ist somit das Wichtigste. Deswegen halte ich auch nichts von diesen Hundeschlaufen, von diesen Maulschlaufen, die mittlerweile in Österreich auch schon verboten sind, wo dem Hund einfach wirklich das Maul zugeschnürt wird.
Die sehen nach wenig aus und die sehen oft netter aus als Draht, ne? Ja.
Ja, und sind es aber nicht.
Es wurde in meiner Familie auch direkt also wurde angeschafft beim Thema Gunde. Ja, wir haben jetzt so eine Maulschlaufe
Ja.
gekauft. Dann habe ich kurz gemacht.
Ja, und klar, ne, wenn man mal in einer Tierärztinnenpraxis ist und der Hund und kriegt das mal kurz zugebunden, völlig in Ordnung, ne, wenn das
Auf
mal
jeden Fall.
notfallmäßig so sein muss. Aber für, wenn man weiß, dass der Hund das tragen muss, längere Zeit und von mir aus auch nur mal 10 Minuten, wenn der damit sein Maul einfach gar nicht öffnen kann, ist das einfach nicht nett. Und ehrlich gesagt, die meisten Maulschlaufen, die man so im Handel kaufen kann, verhindern das Beißen trotzdem nicht. Also das ist halt, ne, entweder es müsste richtig, richtig eng sein, das wäre sehr unangenehm für den Hund, oder es ist halt so locker, dass die trotzdem damit beißen können.
Wenn wir jetzt von einem Maulkorb ausgehen, der richtig gut sitzt, ne, da gucken wir später nochmal auf die einzelnen Maulkörbe drauf und auf die Form und so weiter. Wenn wir davon ausgehen, der sitzt richtig gut, wie ist es dann für den Hund, den zu tragen? Also wir können die Hunde jetzt nicht fragen, aber wie würdest du das einschätzen?
Also die meisten Hunde haben damit einfach gar kein Thema. Ich würde sagen, von den Hunden, für die ich hier Maulkörbe anpasse, lassen 80%, dem setzt man den Maulkorb auf und die sitzen da, als hätten sie halt gerade ein Halsband oder ein Geschirr angezogen bekommen. Die kümmert das gar nicht weiter. Die anderen 20% sagen, da ist was auf meiner Nase und das kenne ich nicht und das ist komisch. Dann gibt es eine kurze Eingewöhnungsphase und ich habe aber trotzdem auch schon viele Hunde hier, die allein während der Beratung, eine Beratung geht hier im Schnitt 40 bis 45 Minuten, die schon in dieser Zeit.
Also Beratung heißt, du passt den Maulkorb in der Zeit an. Also der wird in der
Genau.
Zeit umgebaut sozusagen für den Hund
Genau. Das
angepasst.
heißt, man sucht einen Maulkorb raus, der dann eben gut passt vom Modell her und dann wird er noch zusätzlich angepasst mit neuen Riemen, sieht dann auch schick aus am Ende und passt dann auch dem Hund gut und ist eben auch sicher, weil die meisten Maulkörbe, wenn man die so kauft, die Hunde auch trotzdem abstreifen können. Und genau, dass auch im Laufe dieses Prozesses, während der Anpassung, die Hunde schon einfach am Anfang noch kurz sagen, da ist was auf meiner Nase. Und am Ende sagen die, ach, ist mir jetzt auch egal, dass das da auf der Nase ist. Und ich habe, dass die Hunde sich dann, während die Menschen bezahlen, legen sich die Hunde schon hin und pennen weg mit dem Maulkorb auf der Nase. Also ja, es gibt trotzdem immer und immer wieder Hunde, die wirklich da ein Riesentheater draus machen und die sagen, das ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe und jetzt ist es auf meiner Nase. Und das finde ich ist aber wie bei uns Menschen auch, ne? Es gibt Menschen, die finden eine Brille auf der Nase auch erstmal unangenehm, wenn sie eine plötzlich verschrieben bekommen. Und andere, die tragen die Brille und sagen, hat mich noch nie weiter gejuckt.
Ja, und ganz kurz an der Stelle an alle BrillenträgerInnen, wenn ihr jetzt gerade sitzt und ihr habt diese Podcast-Folge schon ein paar Minuten gehört, wie oft habt ihr über eure Brille gerade nachgedacht?
Ja, genau.
Oder an die SonnenbrillenträgerInnen jetzt wieder im Sommer?
Was halt auch immer, wenn man eine neue Brille hat, dann sieht man den Rahmen erstmal so sehr massiv, ne, wenn das eine Brille ist, die einen Rahmen hat. Und dann ist er so sehr im Blickwinkel. Und dann würde man ja auch nicht auf die Idee kommen, die Brille immer an und aus zu ziehen, damit man sich dran gewöhnt, sondern man lässt die einfach mal auf, geht damit raus, geht eine Runde spazieren, fährt zur Arbeit, kocht sich was, was auch immer man halt so macht. Und schwuppsdiwupps sieht man diesen Rahmen nicht mehr, weil eine Gewöhnung stattgefunden hat. Und so ist es bei Maulkorb auch. Also ich sage immer, Maulkorb aufsetzen und rausgehen, was erleben. Da draußen gibt es so viele spannendere Dinge als den Maulkorb. Und die meisten Hunde, wenn die einfach laufen, dann denken die nicht mehr groß an den Maulkorb. Und dann ist es auch irgendwann, dass es einfach mit dazugehört und dass es völlig in Ordnung ist.
Da sind wir schon so ein bisschen reingerutscht in das Thema Training und Eingewöhnung. Das heißt, es liegt ja häufig so der Gedanke vor, man geht daran mit Leberwurst und dann schmiert man das in den Maulkorb rein oder man gibt Kekse durch den Maulkorb durch. Das heißt, man kekst den sozusagen schön. Ist es überhaupt möglich, einen Maulkorb schön zu keksen? Wie sinnvoll ist es? Wann ist es sinnvoll? Wann ist es nicht sinnvoll? Was würdest du sagen?
Genau, also ich finde, wenn man eine Person ist, die generell viele Dinge mit Keksen im Alltag macht und wenn der Hund es auch kennt, kann man durchaus quasi konditionieren, dass man ein Kommando hat, Maulkorb und oder man hält den Maulkorb hin und der Hund lernt von alleine die Nase reinzustecken. Ne, das könnte man unter ein Kommando legen, wenn man das möchte. Das ist dann aber bloß ein Kommando und die Gewöhnung selber kann man aber nicht keksen, weil der Hund ja, wenn er den Maulkorb 20 Minuten schon trägt, gar nicht weiß, wofür er jetzt den Keks bekommt. Die Hunde denken dann nicht, oh stimmt, ich krieg den Keks, weil ich den Maulkorb so gut trage, sondern im Zweifel sehen die gerade irgendwas anderes oder machen irgendwas anderes und kriegen den Keks und denken, ah geil, habe ich jetzt dafür bekommen, dass ich hier gerade so schön rumgescharrt habe, oder? Weiß ich nicht was. Ich finde dieses Maulkorb-Trainingsthema auch mit Leberwurst und sowas, Man macht häufig ein größeres Ding draus, als es eigentlich sein müsste. Und erfahrungsgemäß auch Geschirr und Halsband, Regenmantel, alles Mögliche, was wir unseren Hunden so anziehen im Alltag, trainieren wir nicht groß auf, sondern die kriegen das im Welpen- oder Junghundealter oder wenn man einen Hund aus dem Tierschutz hat, dann halt später aufgesetzt und man geht einfach los. Und fertig. Klar, es gibt Hunde, die sagen auch, Geschirr finde ich blöd. Und es gibt Hunde, die sagen, Maulkorb finde ich blöd. Und dann sagt man einfach, okay, Mäuschen, ich nehme dich an die Hand, wir gehen da gemeinsam durch, wir laufen jetzt einfach, ist alles nicht halb so, nicht, ist alles halb so wild. Ich würde da immer gar kein großes Ding draus machen. Ich finde, einer der größten Fehler ist das Maulkorbtraining im Wohnzimmer zu beginnen. Denn da hat der Hund besonders viel Langeweile, da kennt er jedes Bild an der Wand, der kennt jedes Staubkorn auf dem Boden.
Genau, also ganz komplementär zu, was wir sonst sagen, immer erstmal drinnen anfangen, wenig Reize, wenig Ablenkung. Nein, beim Maulkorbtraining ist es nicht so rum, genau.
Genau, weil dann ist der Maulkorb plötzlich das einzig Neue und dann ist der Maulkorb das, was im Fokus ist, ne? Und der Hund sagt irgendwie, oh Gott, die Menschen gucken die ganze Zeit, hat er den Maulkorb noch auf, hat er sich damit schon hingelegt, hat er damit was getrunken? Der Hund sagt, oh Gott, jetzt gucken die mich die ganze Zeit an, das muss wohl an dem Maulkorb liegen. Damit macht man sich einfach unnötig so ein Riesending daraus. Und ich finde einfach Maulkorb aufsetzen und was erleben. Dahin gehen, wo der Hund Spaß hat. Wenn der gerne ins Wasser geht, Maulkorb auf, ab ins Wasser. Wenn der eine Lieblingshundewiese hat, wo der immer flitzen darf, dahin gehen, Maulkorb aufflitzen lassen. Wenn der einen Hundekumpel hat, mit dem er gerne spielt, Maulkorb auf mit dem Hundekumpel spielen lassen. Je nachdem, was der Hund halt so mag. Und dann einfach ein ganz normales Ding draus machen. Und so wie man sich im Hausflur Schuhe anzieht und die Leine in die Hand nimmt, setzt man noch den Maulkorb auf und verlässt das Haus. Das macht man zwei, dreimal. Von mir aus in der Anfangszeit jeden zweiten Spaziergang für eine Woche und dann ist der Maulkorb kein Thema mehr für die allermeisten Hunde. Also
Der
habe ich wirklich
Unterschied
noch nie
ist ja,
gegenteilig erlebt.
unsere emotionale Bewertung, ne? Also wir bewerten den Regenmantel anders als den Maulkorb, weil wir den Maulkorb mit was anderem in Verbindung setzen. Ne? Und das ist der Punkt, weil er für uns so negativ ist.
Der Menschen
Letztendlich ist er einfach
mäßig.
nur ein Hilfsmittel und was, was der Hund halt anhat.
Und
Die Hunde, die sehen den, nicht den Maulkorb und sagen, oh Gott, der ist jetzt, ne, oder auch Bestrafung. Das hört man ja auch so gerne, dass der Maulkorb eine Bestrafung für den Hund ist. Ist er nicht. Ich hatte mal eine Kundin, die hat gefragt, ob der Maulkorb dann auch das Bellen verhindern würde. Nee, leider nicht. Beziehungsweise Gott sei Dank nicht, weil sonst würde er sehr, sehr eng sitzen. Aber sie hätte so gerne einen Maulkorb, den sie, wenn ihr Hund bellt, dann anziehen kann zur Bestrafung. Ja, das. wobei man da natürlich auch wieder differenzieren muss, dass es schon Hunde gibt, die dadurch einfach insgesamt gehemmter sind. Also ich hatte schon eine Hündin im Training, ich glaube eine kleine Aussie-Hündin oder so, die gepöbelt hat an der Leine und was war das, Menschen angepöbelt? Die war, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie das komplett niemals, nie gemacht, wenn sie einen Maulkorb auf hatte. Und es war halt super praktisch, partielle Verstärkung. Die konnten wir halt super gut ausklammern, weil die Halterin natürlich dann nur trainiert hat, wenn der Hund keinen Maulkorb auf hatte. Und das, also dieses sich etwas gehemmter Verhalten, das gibt es schon. Und nochmal zu dem, den Trick anlernen. Ich habe zwei Hunde und beide Erfahrungen sozusagen einmal mitgenommen. Einmal den Aussie, dem ich diesen Trick Nase beigebracht habe. Und das ist heute noch total super, wenn ich einen Maulkorb hinhalte, dann kommt er auf den Maulkorb zugerannt, steckt da seine Nase rein. Aber wenn er den länger trägt und er ist nicht so erprobt darin, den im Alltag zu tragen und er ist auch da so ein bisschen eigen irgendwie, dann kriegt er es ewig nicht hin, seinen Kopf abzulegen. So. Aber der hat auch bis jetzt noch nicht raus, damit zu trinken und so, ne? Also, weil er den einfach nicht häufig trägt, ist ja auch kein Problem, weil er braucht ihn nicht. Aber der ist da wirklich so ein bisschen, ach Mann, ne? Und die Hündin, der habe ich den Trick nicht beigebracht oder die durchschaut es, hat es einfach natürlich direkt durchschaut. Ja, Trick ist Trick und dann aufziehen ist ja eine komplett andere Geschichte. Die tut sich eher schwer damit, das Ding aufzuziehen. Also die sieht schon, ah, Jona kommt mit dem Maulkorb, hat sie gar nicht so Bock. Finde ich jetzt aber nicht schlimm, kriegt sie ja trotzdem auf. Könnte ich natürlich auch noch mal was dran machen. Aber wenn sie den trägt, ist wirklich kein Thema. Die trinkt damit, die schläft damit, sofort ein und so weiter. Ne? Also so dieses Beispiel von, der hat es nett angelernt bekommen, das heißt nicht, dass er damit besser umgehen kann.
Ja, nee, definitiv. Also jeder Hund ist ja auch einfach unterschiedlich. Und gerade weil du nochmal dieses Trinkthema erwähnt hast, Das höre ich auch immer wieder, auch wenn ich Hunde hier in Pension habe. Ich habe ja Gruppenhaltung, das heißt, es gibt durchaus Hunde, die hier auch mal längere Zeit am Stück einen Maulkorb tragen müssen. Und dann sagen die Leute auch häufig, ah ja, der trinkt aber nicht damit. Hier haben die Hunde keine andere Wahl, weil der Maulkorb bleibt erstmal, wenn sie jetzt im Gruppenzimmer sind und ne, also Gefahr laufen, da irgendwie Kacke zu werden mit den anderen Hunden, dann bleibt der Maulkorb auf. Ich habe aber im Hundezimmer eine sehr, sehr große Schale auch. Wo der Maulkorb auch reinpasst, weil das ist häufig auch ein Thema. Die Leute sagen, ja, der trinkt nicht damit, aber haben gar nicht zu Hause ein so großes Gefäß, dass der Maulkorb da reinpasst. Und manche Hunde haben dann auch wirklich ein Thema, wenn dann das Metall vom Maulkorb auf Metallschale oder
Ja,
irgendwas, ne, wenn die sehr
genau.
geräuschempfindlich sind, mögen die das auch nicht so gerne. Also das sind immer noch mal so ein paar Sachen, wo man auch noch mal drauf achten kann, wenn es jetzt darum speziell geht. Und häufig ist es aber wirklich einfach so, die
Irgendwann
Hunde
trinken sie.
können schon viel damit, genau. Häufig sind wir Menschen dann, dass wir denken, oh Gott, ich erlöse ihn jetzt und ziehe den Maulkorb aus, damit der Hund was trinken kann. Dann kann der Hund es aber auch natürlich nie lernen.
Also ich glaube, beim Aussie wäre es auch so, wenn ich einmal deinen Keks reinschmeiße, dann trinkt der.
Ja.
Gut, dann haben wir das Thema Gewöhnung so ein bisschen abgehakt. Da war noch eine Hörerinnenfrage, wie lange dauert es, bis mein Hund ihn akzeptiert? Das ist jetzt natürlich, also ich glaube, das haben wir schon erklärt, dass das eine individuelle Geschichte ist. Aber vielleicht so ein bisschen die Frage hinter der Frage. Gibt es sowas, womit ich rechnen muss, dass es dann akzeptiert wird? Also, dass es dann der Hund damit alles machen kann? Gibt es da sowas wie eine Zeit, wie 4 Tage und dann läuft er damit rum, als wäre es eine Brille? Oder woran können die Menschen sich orientieren?
Also ich sage wirklich meistens eine Woche jeden zweiten Spaziergang mit Maulkorb. Ist, kann man fast so als Faustregel sagen, dass danach eigentlich jeder Hund damit klarkommt. Ja.
Was mache ich, wenn mein Hund ihn immer wieder abstreifen will?
Ja, das ist so ein leidiges Thema. Das kennen viele Menschen, glaube ich, die Hunde mit Maulkorb haben. Ich habe von unseren 4 Hunden auch eine. Gurke, die kam schon mit Maulkorb, die kennt das Tragen eines Maulkorbs, die hat auch einen angepassten Maulkorb, der sitzt auf jeden Fall sehr gut. Aber sie hat sehr wahrscheinlich auch irgendwann mal gelernt, dass wenn sie immer ans Bein kommt und den rubbelt, sie entweder Aufmerksamkeit bekommt oder vielleicht auch in der Vergangenheit mal der Maulkorb abgemacht wurde dann.
Also das auf jeden Fall schon mal dann nicht machen. Genau.
Nee, genau, ne? Also würde ich auf jeden Fall nicht. Ich sage, es gibt eigentlich 2 Optionen, wenn der Hund immer wieder kommt und den Maulkorb irgendwo abrubbelt. Das eine ist, man lässt es einfach und geht dann halt weg und lässt es den Hund machen. Und das andere ist, man bricht es ab. Da ist aber auch wieder das Thema partielle Verstärkung. Oder wie in der Hundeschule, wo ich früher gearbeitet habe, wurde gerne vom Rubbellos-Prinzip geredet, was das vielleicht immer noch mal verständlicher macht für Leute, die partielle Verstärkung nicht kennen. Dass man, wenn man 10 Lose kauft, 10 Rubbellose und man hat nur einen Gewinn und 9 Nieten, wird man es trotzdem wieder machen, weil der Gewinn einfach so geil war, dass die 9 Nieten schnell in den Hintergrund gelangen. Und so ist es dann bei dem Maulkorb auch. Wenn man 9-mal dem Hund sagt, nee, hör jetzt auf, hier zu schubbern, und beim 10. Mal steht man gerade neben der Nachbarin und will vielleicht nicht dem Hund sagen, hör mal auf, hier deinen Maulkorb an mir zu schubbern, dann sagt der Hund, geil, ich hab's wieder geschafft. Genau. Das heißt, im Prinzip ist das so ein Thema. Es gibt Hunde, die machen das einfach immer mal wieder. Es gibt Hunde, denen sagt man, sie sollen das lassen, dann lassen sie es auch. Für mich wäre da immer wichtig, wirklich zu gucken, ob es am Maulkorb selber liegt. Also, ne, Hunde zeigen ganz eindeutig, wenn der Maulkorb wirklich nicht gut sitzt. Und da wirklich nochmal überall überprüfen, dass es nicht zu eng ist, dass es nirgendwo einschneidet, dass es nicht im Sichtfeld ist. Diese ganzen Sachen, wenn das aber nicht der Fall ist, dann hat man einfach einen Hund, da das entweder einfach gerne macht oder halt gelernt hat, dass er damit zum Ziel kommt.
Und da wäre jetzt auch nochmal die Frage, macht er das sehr lange oder ist es so eine Geschichte von, ich ziehe den auf, gehe mit dem los und er macht das am Anfang? Dann kann man auch immer noch mal ein bisschen probieren, am Anfang, vielleicht auch gerade, wenn man den testet, ob der gut sitzt oder so, achten zu laufen.
Ja, genau.
Und durch das Achten laufen ergibt sich das so, dass er sehr auf die Acht sich konzentrieren muss und nicht so gut das abstreifen kann.
Genau, und generell einfach laufen, laufen, laufen. Also genau, es gibt
Ja,
einmal, ach
Bewegung,
so, warte
ja.
mal, Reden wir vom Abstreifen oder vom Schubbern? Weil ich habe gerade die ganze Zeit von diesem Maulkorb am Bein schubbern gesprochen. Wenn der Hund sich probiert, den richtig abzustreifen, also mit den Krallen quasi sich den über die Ohren zu ziehen, genau, da im Prinzip gilt da das Gleiche. Und genau da, man muss gar nicht achten laufen, man kann auch generell einfach laufen, Tempo reinnehmen, laufen, laufen, laufen. Weil die Hunde können nicht lange quasi ihre Vorderpfoten probieren, in den Maulkorb reinzumachen, wenn man schnelles Tempo läuft. Und dann passiert es auch wieder, dass die andere Dinge draußen sehen, und dann der Maulkorb schneller wieder in Vergessenheit gerät.
Jetzt kommen wir zu dem Teil, zu den Maulkörben an sich und woran ich erkenne, wie der sitzt und so weiter, was für Maulkörbe es gibt. Also jetzt kommt der technische Teil sozusagen. Erst der emotionale, dann der Trainingsteil und jetzt der nerdige Teil. Da freue ich mich drauf. Erstmal, woran erkenne ich denn, ob ein Maulkorb richtig sitzt? Also ganz kurz, wir können hier natürlich keine Maulkorbberatung ersetzen und natürlich ist es eine sehr visuelle Geschichte, aber vielleicht so ein paar grobe Dinge, die du für uns jetzt hier einmal so beschreiben könntest.
Der Maulkorb sollte natürlich nicht in die Augen drücken. Das heißt, das Nasenpolster sollte einen gewissen Abstand zu den Augen haben. Genauso sollte vorne das Metall nicht auf die Nase obendrauf oder auch nicht vorne dran drücken. Es sollte aber auch nicht zu weit weg sein. Also wenn der Abstand zwischen Nasenspitze und Metall vorne zu lang ist, dann gerade die Hunde, die den mal auf engem Raum in der Bahn tragen oder sowas, ne, wenn die sich da mal einmurmeln wollen und dann ecken die da überall an oder ecken an jedes Tischbein oder wie auch immer. Das ist auch unangenehm.
Und auch so fürs Rumschnuppern ist es einfach schöner, wenn die Nase näher am Boden ist, dann ja.
Genau, weil sonst, wenn sie die Nase auf den Boden drücken, rutscht der Korb wieder hoch und geht dann wieder in die Augen. Also genau, das.
Und wenn man mit Keksen trainiert. Also ich habe ja auch viele Hunde im Training, die Maulkorb tragen, aber trotzdem machen wir natürlich anlernende Sachen und die kriegen zwischendrin mal einen Keks und den da durchzuschieben ist halt auch gut besser oder halt, dass der Hund den selber vom Boden fressen kann, ne? Viele Hunde, also bei vielen will man es ja auch, dass sie mit Maulkorb fressen können.
Ja, auf jeden Fall. Genau, man kann das Leckerli entweder durch die Seite reinschieben oder halt, ich sage auch immer, wie bei so einem Pferd, da gibt man ja auch das Leckerli auf die flache Hand und hält es dann dran und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn der Maulkorb nicht zu lang nach vorne geht. Ja. Genau, an den Seiten sollte der nicht zu eng sein und das ist vor allem bei den bulligeren Hundetypen ein großes, großes Thema, weil die einfach, wenn die hecheln, ihre Lefzen so nach hinten ziehen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, wenn man so eine Bulldogge oder sowas hat, die öffnen ihr Maul zwar auch, aber vor allem, das sieht immer so, für Laien sieht das aus, als würden die lachen, ne? Weil die das so weit nach hinten ziehen. Und da muss auf jeden Fall ausreichend Platz sein. Also wenn man an dem Bügel quasi nach hinten geht, wo es dann zu dem Riemen nach hinten geht, da müsste man mit beiden Daumen einmal langfahren und mindestens mit beiden Daumen durchkommen. Bei jedem
Also
Hund
an
und
jeder
bei denen,
Seite
die.
ein Daumen, heißt beide Daumen,
Genau,
ne? Genau.
ja. Und bei den Hunden, die halt wirklich in die Breite hecheln, mehr als in die Tiefe. Da müsste man wirklich gucken, dass da noch mehr Platz ist. Sonst schubbern die sich das auch mal auf oder öffnen auch teilweise ihr Maul dann gar nicht, weil es so unangenehm ist, wenn das ganz eng eindrückt. Genau, dann gibt es die Halslinie, also quasi der Teil, der zum Hals hingeht vom Maulkorb. Der sollte nicht irgendwo eindrücken, der sollte nicht zu eng sein, der sollte im besten Fall locker hängen. Wenn man jetzt Hunde hat, die total viel Fell haben oder sowas, dann verhält sich das auch noch mal ein bisschen anders, ne? Dann sieht es optisch so aus, als würden die eindrücken, tun sie aber vielleicht gar nicht. Da müsste man dann noch mal nachfühlen. Und dann sollten sie natürlich ausreichend Platz in die Tiefe haben, um damit auch hecheln zu können, um ihr Maul damit mal öffnen zu können.
Zur Tiefe, da ist ja der Trend manchmal so ein bisschen jetzt auch sehr, sehr tiefe
Ja.
Maulkörbe. Wo ist das Limit an Tiefe? Was würdest du sagen? Was ist eine gute Tiefe und wo ist es ein bisschen zu gut gemeint dann doch? Und gar nicht mehr nützlich, gar nicht mehr, der Mehrwert ist nicht mehr da.
Ist natürlich, also da kann ich jetzt gar keine Faustregel so sagen, muss man dann immer individuell gucken, je nach Hund. Wenn die Tiefe aber so weit ist, dass ein ganzer Chihuahua-Kopf von unten ins Maul passen würde, ist es für mich definitiv zu weit. Also es sollte immer im Verhältnis sein. Und man kann sich wirklich mal angucken, wie tief der eigene Hund wirklich hechelt. Also auch in einer Extremsituation, auch im Sommer. Und dann kann man sich überlegen, okay, renne ich mit Maulkorb mit meinem Hund eine Stunde bei 30 Grad? Sehr wahrscheinlich nicht. Wenn er normal spazieren
Hoffentlich
geht
nicht.
und der den, genau, wenn er den Korb immer nur auf Spaziergängen trägt und man vielleicht selber im Sommer lieber beschattet geht. Ne? Also das sind ja alles so Parameter, wo ich nachschauen würde. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der vielleicht wirklich im Canicross oder in anderen, im Agility oder weiß ich nicht wo, wo er wirklich in Action ist, den Maulkorb auch längere Zeit trägt, wo er vielleicht wirklich an Extremsituationen kommt und dementsprechend auch noch mal anders hechelt, kann man auch überlegen, dass man sagt, okay, man holt sich einen Korb extra für diese Aktivität und man hat noch einen Alltagskorb, der eben nicht ganz so tief ist,
Also wie so ein
dafür aber sicherer und auch
Sportanzug und einmal
bequemer.
den Alltagsanzug
Ja.
sozusagen. Und was ist denn, also man könnte jetzt sagen, ja, aber Tiefe ist ja nicht schlimm. Was ist denn der Nachteil, wenn die so tief sind?
Na, es ist für den Hund einfach nicht komfortabel. Also die haben, das geht so weit runter, dass ich sage mal, das hängt den hier un bis unten in den Latz rein. Gerade wenn die sich damit auch mal vielleicht hinlegen wollen und dann drückt's überall. Natürlich hat der Maulkorb dadurch auch ein größeres Gewicht. Ne? Das ist jetzt für die meisten Hunde nicht relevant, aber es sind alles einfach Punkte und eben der Sicherheitsfaktor. Ne? Also der Maulkorb kann dann wirklich, wenn der nur einen Ticken sich nach vorne biegt und dann kann da von unten halt wirklich, ja, da könnte wirklich was durchkommen. Und die Frage ist auch einfach, wozu? Also wenn der Hund nicht so tief hechelt, warum muss es dann diese extra Tiefe sein? Ich sehe da absolut keinen Sinn drin.
Welche Arten von Maulkörben gibt es denn und welche Art passt zu was? Also, wir haben jetzt ja die ganze Zeit vor allem über Drahtmaulkörbe gesprochen, die man dann eben erweitern kann mit Fressschutz zum Beispiel. Aber wie sieht es denn so mit anderen Materialien aus? Wo können die denn trotzdem vielleicht sogar sinnvoll sein? Und warum sind die vielleicht manchmal auch nicht so sinnvoll? Oder warum empfehlen wir vor allem Draht oder bauen eben Drahtmaulkörbe um?
Also was man immer wieder sieht, sind diese Biotane-Maulkörbe, also wo der ganze Korb nur aus Biotane besteht. Die sind häufig, ist die Biotane so eng beieinander, dass es zum einen Kommunikation mit Artgenossen erschwert, weil die anderen Hunde einfach nicht durch den Maulkorb durchsehen können, wie der Hund sein Maul öffnet, schließt, Lefzen hochzieht, Zähne zeigt und so weiter. Ich habe auch schon Modelle gesehen, wo ich wirklich das grenzwertig fand, was auch Luftzirkulation angeht, weil die einfach so eng die Biotane hatten. Dazu kommt, dass die Biotane, die kann ich mit meinem bloßen Finger verbiegen. Das heißt, also ein Hund, der wirklich beißen will, der beißt auch da durch. Das ist kein Thema.
In
Ich
einer
habe
Sekunde ist das Ding
Biotane-Laien hier,
durchgebissen,
die,
ja.
genau, also die sind schneller abgebissen, als man gucken kann. Das heißt, aus dem Sicherheitsaspekt ist es einfach auch nicht gut. Und auch von der Passform her, dadurch, dass die weder richtig flexibel sind, noch richtig starr, sind die so ein blödes Zwischending und es schneidet häufig ein oder rubbelt irgendwo auf. Also ich habe auch selten Hunde gesehen, die mit so einem Teil kamen, die das wirklich gerne auch getragen haben, weil es auch für die Hunde einfach meistens nicht super bequem ist. Dann gibt es so Lederkörbe, die fand ich früher immer mega schick. Aber die sind von der Passform her meistens auch genauso geformt wie die Schnauze. Außerdem besteht es aus dünnen Lederriemen und auch da haben wir wieder das gleiche Problem, nämlich das Sicherheitsproblem. Da kann jeder, also die genau, taugen absolut gar nichts. Dann gibt es gibt noch so Volllederkörbe, die wieder hatten wir vorhin von diesen Stoßkörben, wo dann das ganze Maul in Leder ist. Das ist absolut
Die
tierschutzrelevant, meiner Meinung
Würfelbecher,
nach.
ja.
Genau. Und dann gibt es so Netze, so als Fressschutznetz oder sowas findet man die. Die sehen immer aus wie so eine Tröte oder weiß ich nicht. Also auch ja, völlig unförmig für das Hundemaul, unpassend. Und da kriegen die Hunde tatsächlich auch trotzdem Dinge durch. Also, und im Zweifel beißen sie halt einfach das Netz durch, um dann das Brötchen, das Frikadellenbrötchen auf der Straße zu fressen. Also auch, ja, eher nicht empfehlenswert. Es gibt so Gesichtsmasken aus Plastik, die sehen auch fürchterlich gruselig aus. Und dann gibt es eben Plastikkörbe, und das ist, glaube ich, das, was so man handelsüblich am ehesten findet, aus diesem schwarzen Plastik, die eben auch genauso geformt sind wie die Hundeschnauze. Das heißt, der Hund kann sein Maul darin nicht öffnen. Da haben wir auch häufig das Thema, dass die auch an verschiedenen Stellen bei den Hunden unangenehm sind und aufrubbeln, weil dann eben das Plastik, was manchmal so ein bisschen scharfkantiger ist, selbst wenn es nicht scharfkantig ist, ist es hartes Plastik, was auf der Haut liegt oder auf dem Fell liegt. Es passt sich eben auch nicht gut der Schnauzenform an und der Kopfform. Hat häufig noch einen Stirnriemen, warum auch immer, der
Also du
bei den
meinst jetzt
meisten
diese
Hunden.
schwarzen, dickeren, ne, die so richtig dick
Genau.
sind. Ja, die,
Genau.
ja, habe ich auch welche, ja.
Genau.
Und
Ja.
dann gibt es ja aber auch noch
Und
diese
selbst die kann
dünnen
ich mit meinem bloßen
Plastikkörbe.
Finger bewegen, ne? Also die kann ich mit
Ja.
meinem Finger eindellen. Das heißt, da kommt der Hundezahn auch durch. Genau,
Dann
es
gibt es
gibt
ja
noch
noch
diese
diese
dünneren
dünnen, ne,
Plastik.
so
Ja.
Windhundmaulkörbe häufig zum Beispiel auch.
Genau. Also Plastikkörbe sind für Hunde, die Gefahr laufen, wirklich zu beißen, meiner Meinung nach auch nichts. Wenn es jetzt aber darum geht, um einen Fressschutz oder um einfach was zu haben, oder du hattest es ja auch damals im Workshop angesprochen, wenn man vielleicht mit Kindern zusammenlebt und sicherheitshalber einen Maulkorb drauf soll, jetzt nicht, weil man Angst hat, dass die Hunde beißen, aber aus irgendwelchen anderen Gründen, und der Maulkorb selber aber dann eben nicht das Stahl ist, was dann vielleicht dem Kind wiederum, wie, oder das war so ein bisschen deine Sorge, wenn ich das richtig im Kopf hatte.
Genau, ich glaube, ich habe es auch schon mal in einer Kanus-Podcast-Folge gesagt beim Thema Kind und Hund. Ja, also ich habe zwei Hunde hier, wenn jetzt ein Keks auf den Boden fällt und der Rüde zieht sich nicht schlauerweise zurück, was er normalerweise tun würde, dann würde die sich hauen. So. Aber halt nicht vollkommen ungehemmt bis aufs Blut. Aber so, wenn ich jetzt die Hunde hier mit, also die tragen das jetzt auch nicht immer, aber so je nach Situation, wenn man weiß, ach, jetzt habe ich gar keinen Bock, hier irgendwie aufzupassen oder so. Ein Kind zwischendrum, dann ist so ein normaler Drahtmaulkorb halt richtig, richtig doll, wenn die nur an dem Kind vorbeilaufen, dann ist es ja schon mal doll, ne? Also das darf man ja auch nicht, das ist so ein bisschen der Nachteil, finde ich auch vom Drahtmaulkorb, dass wenn ein Hund gegen einen kommt, dann kann das auch echt heftig blaue Flecke machen. Und ich finde immer bei Hunden, die nicht wirklich so richtig beißen, sondern vielleicht eher mal so in die Richtung schnappen oder so. Also schnappen ist auch beißen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine vom Bild. Auf eine sehr gehemmte Art und Weise noch beißen. Aber es sonst durch den Draht zu anderen Verletzungen kommen würde, sei es jetzt bei einer, ne, bei einer ungelenkten Aggression, die jetzt noch so total nur so, ich schnapp mal so wütend in die Richtung, aber nicht, ich beiße hier richtig zu. Wenn der Hund dann aber sich mit einem Drahtmaulkorb zu einem umdreht, dann kann das halt schon wieder richtig wehtun und blaue Flecken geben. Und beim Kind natürlich auch. Da kann es eben auch sein, und hier ist es zum Beispiel der Fall, dass die Hunde einfach grundsätzlich, beziehungsweise der eine Hund grundsätzlich so gehemmt ist, weil er nur einen Plastikmaulkorb trägt, dass er gar nicht mehr überhaupt in diesen Konflikt reingeht, aber eben auch problemlos am Kind vorbeilaufen kann, ohne dass das Kind umfällt.
Genau, also das ist für mich halt auf jeden Fall eine sehr spezielle Situation. Und genau, da hatte ich ja damals auch schon gesagt, da habe ich mir jetzt noch gar nicht vorher groß drüber Gedanken gemacht. Ist aber ein total spannendes Thema, wo man auf jeden Fall auch noch mal dran rumtüfteln könnte, wie man Maulkörbe eben auch für kleine Kinder irgendwie ein bisschen angenehmer machen kann.
Kissen vorne drauf, Alter.
Genau.
Ja. Ja, nicht nur für kleine Kinder, also auch, ne, ich hatte das jetzt gerade im Intensivcoaching, ein Hund, der, ja, der zeigt jetzt nicht immer eine ungelenkte Aggression, aber es lässt sich jetzt auch nicht so ausschließen, aber es lässt sich schon ausschließen, dass der einem da die Hand zerledert, so. Aber da gibt's schon blaue Flecke, wenn der mit dem Maulkorb halt um sich wütet, so. Und das war halt dann eine super Alternative, da einfach Plastik drauf zu ziehen.
Ja, voll. Also ich hatte
So.
das auch viele blaue Flecken früher, als mein Hund gegen mich gegangen ist. Das ist nicht schön. Genau, bei den meisten Hunden würde ich aber trotzdem halt sagen, Also Safety first und dann halt erst ein, also dann halt ein Drahtmaulkorb drauf, bevor Schlimmeres passiert und lieber ein blauer Fleck als ein Biss. Vor allem, wenn man vielleicht auch nicht einschätzen kann, wie doll der Hund beißt. Und ein
Auf jeden
Plastikmaulkorb ist
Fall.
bei einem Hund, der doll beißt, halt auf jeden Fall durchgebissen.
Ja.
Also das wäre jetzt nichts, was ich irgendwie von vornherein empfehlen würde, wenn aber das situativ an den Hund angepasst, für die Menschen okay, abgesprochen auch, ne? Also es müssen alle über die Risiken dann auch trotzdem irgendwie Bescheid wissen, die ein Plastikmaulkorb mit sich bringt. Ich habe auch schon, es gibt diese Windhund-Maulkörbe,
Die
die habe
passen
ich auch
auch
schon mal
echt auf
verkauft,
viele
wenn es
Hunde.
einfach nur, genau, wenn es einfach nur darum ging, dass der Hund einen Fressschutz braucht oder mal für eine Bahnfahrt. Das finden manche Leute ein bisschen freundlicher, so vom Optischen her. Genau, aber ein Hund, der beißt oder Gefahr läuft zu beißen, ist, da gibt es für mich nichts, was um einen Drahtmaulkorb drumherum geht. Und genau, dennoch sage ich auch immer, immer dazu, Drahtmaulkörbe sind das Sicherste, was wir haben, was gleichzeitig noch tierschutzfreundlich oder nicht tierschutzrelevant ist. Und sind dennoch nicht hundertprozentig sicher. Also, ne, die können trotzdem blaue Flecken verursachen. Es gibt auch Hunde, die mit ihren Zähnen durchkommen und auch das Metall verbiegen können. Aber genau, nach so einer Geschichte sollte dann auch der Maulkorb gewechselt werden, weil das sonst immer wieder dazu kommt. Ist jetzt nicht der Regelfall, kann aber passieren und das ist mir immer wichtig, auch dazu zu sagen. Genau.
Inwiefern macht es Sinn, sich selbst einen Maulkorb zu besorgen? Wie kann das aussehen? Also, wie ist der Prozess, den zu finden? Ne? Du hast ja schon beschrieben, dann steht man da. Ich hatte diesen Prozess auch schon mehrmals und habe da irgendwie eine Kiste voller Maulkörbe. Da muss man die auch noch immer rechtzeitig zurückschicken und das ist auch manchmal ein bisschen stressig. Und dann probiert man die alle an und man ist sich nicht so richtig sicher, keiner passt so 100%. Manche sind dann schon so okay, dann behält man schon mal so den ersten, der schon so halb okay ist. Und die Tierheime freuen sich dann immer, wenn die die dann gespendet bekommen oder die Hundetrainerin. Also ich habe auch diverse Maulkörbe hier von Kunden, die gesagt haben, ja, der hat dann doch nicht gepasst, den kannst du haben, der ist gebraucht. Würdest du sagen, man kann diesen Prozess selber angehen? Sollte man immer zu einer Maulkorbberatung gehen? Wie sieht das aus?
Also man kann schon probieren, sich Maulkörbe online zu bestellen.
Das heißt, wenn ich jetzt einen Labrador-Rüde habe, dann bestelle ich mir auf jeden Fall den Maulkorb, wo drauf steht Labrador-Rüde, oder wie ist das dann?
Auf gar keinen Fall. Der passt meistens zu einem
Genau.
Labrador-Rüden. Wenn ich einen Labrador-Rüde habe, würde ich vermutlich, ist es Schäferhündin oder Schäferhundmittel in den meisten Fällen. Es kann auch mal ein Hobby sein. Es kann auch mal ein Dancer sein, wenn es ein kleinerer Rüde ist. Genau, aber diese ganzen Modelle, je nach Hundetyp und Hundeschnauze, muss man natürlich erstmal wissen und nur anhand der Zahlen kommt man auf den gängigen Online-Shop-Seiten in der Regel nicht weiter. Dann kommt zusätzlich halt das Problem, dann hat man vielleicht ein paar Körbe zu Hause, dann sind die vielleicht zu eng oder sie sind zu weit, das Polster geht vielleicht ins Auge oder es stößt vorne auf den Nasenschwamm auf. Und vor allem, das ist das häufigste Problem, kriegt der Hund den Maulkorb mit einem Pfotenwisch oder mit einmal kurz schütteln auch abgezogen.
Über die Ohren
Das
meistens.
heißt, über die Ohren, genau.
Oder über die Nase,
Das
aber
heißt, der
meistens
Maulkorb
über die
ist auch nicht
Ohren, ja.
sicher. Genau. Und das sind natürlich alles Dinge, die man als Laie zu Hause ohne Werkzeug, ohne Material, ohne Know-how schwer beheben kann. Es ist möglich, definitiv. Und wenn man sagt, ich habe schon mal eine Leine gebastelt und ich habe das alles hier, dann kriegt man das auch voll hin, den Maulkorb anzupassen. Dennoch ist natürlich das Auge und gerade wenn es auch ums Biegen geht und um den Kehlriemen und die richtige Passform, dass ne, der Kehlriemen sollte nicht zu eng sein, dass er dem Hund irgendwie alles abschnürt und gleichzeitig sollte er aber halt so sicher sein, dass der Hund den Maulkorb nicht mehr über die Ohren abstreifen kann. Das sind alles Dinge, da lohnt es sich, glaube ich, für die meisten Leute wirklich nochmal den Blick von außen. Man erspart sich dadurch eben auch die ganze Zeit, die Maulkörbe rauszusuchen, das Porto, die wieder zurückzusenden. Ne? Also die ganze Zeit, die man da rein investiert, könnte man auch mal umrechnen und dann eher zu sagen, man fährt zu einer Beratung, da kriegt man alles auf dem Silbertablett serviert und kriegt ein Rundumpaket und kann den Maulkorb auch direkt schon wieder mit nach Hause nehmen.
Fehlt nur noch so Kaffee und Kekse dazu, oder gibt's das bei dir
Ja, ja,
auch?
ja, ja. Habe ich früher tatsächlich gemacht, jetzt habe ich dafür keine Zeit mehr, aber früher gab es immer einen Kaffee zur Beratung.
Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, es gibt Menschen, die haben Glück und da passt es einfach, ne? Das gibt es. Und ansonsten gibt es viele, die sagen, ja, ich brauche den nur für kurz. Also die Frage ist immer, wie lange soll der den tragen, ne? Geht es wirklich ums Beißen verhindern oder geht es um die Gondel oder? Und dann, ne, können auch ganz viele Menschen das alleine irgendwie hinkriegen. Aber wenn es wirklich jetzt um einen gefährlichen Hund geht oder einen Hund, der verletzen kann, dann würde ich schon fast echt immer auf Nummer sicher gehen und da jemanden wirklich mal drüber gucken lassen, der da Ahnung von hat.
Und gerade wenn wir dann halt auch von spezielleren Hundeköpfen reden, ne? Also die ganzen pachycephalen Rassen, alle Bollerköpfe, alles, was eine kurze Schnauze und breiten Schädel hat, und alles, was so ein bisschen.
Aber ich fand das auch schon bei meiner Rumänin super schwer. Also gerade diese Hunde, die so ein bisschen eng zusammenstehendere Augen haben und schmale, lange Köpfe, aber jetzt auch noch kein Windhund sind. Also jetzt weiß ich auch, welche Modelle da drauf passen, aber bis ich das rausgefunden habe, das war echt gar nicht mal so leicht.
Ja, und es ist einfach bei dem ganzen Dschungel an Online-Shops und Modellen und sowas, sich da als Laie durchzuwursteln, ist nicht so ohne.
Wo kann ich denn eine gute individuelle Maulkorbberatung bekommen? Also es bietet ja jetzt logischerweise nicht jede Hundetrainerin an, aber wie kann ich denn Leute finden, die das anbieten und die das vielleicht auch gelernt haben oder die das im besten Falle gelernt haben?
Ja, also es gibt immer mehr Anlaufstellen, wo man das machen kann. Ganz viele haben sich mittlerweile gesammelt auf der Webseite von meiner Kollegin und guten Freundin Marielle, mittehunde.de/Maulkorbmap, glaube ich, zu finden. Oder einfach mal auf ihre Webseite gehen, mittehunde.de, und dann unter Maulkörbe findet man irgendwo Maulkorb-Map oder Maulkorb-Karte. Genau, da sind deutschlandweit mehrere Stellen angegeben, wo man zur Maulkorbberatung hin kann. Es gibt auch noch andere, aber da weiß ich gar nicht genau. Aber es gibt mittlerweile mehrere, die so Karten erstellt haben, wo man mal gucken kann, wo es so mal Kooperatung gibt. Wenn man die googelt, findet man die häufig gar nicht so sehr. Deswegen lohnt es sich schon, da mal auf die Karte zu gucken.
Wie läuft denn so eine Maulkorbberatung grob ab? Was kann ich mir denn da vorstellen, wenn ich da mit meinem Hund hingehe? Vielleicht auch, wenn ich einen Hund habe, der schon mal gebissen hat oder wo ich nicht so genau weiß, wie macht man das dann mit dem, wo sich die Menschen ein bisschen Sorgen machen?
Also ich schätze mal, dass nicht überall bei meinen Kolleginnen die Maulkorbberatung genauso abläuft. Ich kann natürlich nur erzählen, wie sie bei mir abläuft. Bei mir ist es so, dass die Leute hier mit ihren Hunden erstmal im Auto warten. Ich hole die dann ab. Für mich ist wichtig, dass auf dem Weg dahin jetzt kein großer Hundekontakt, kein großer Menschenkontakt irgendwie stattfindet. Ich weiß ja auch nie, mit was für Themen die Hunde kommen. Ich habe hier so eine kleine Maulkorb-Werkstatt eingerichtet. Bei Schönwetter mache ich es aber auch gerne mal draußen. Und dann geht es erstmal darum, dass ich dann vorab schon 2, 3 Modelle parat gelegt habe, die ich glaube, die Leute haben mir vorher ein Foto zugeschickt von dem Hund und vielleicht auch die Maße noch mit angegeben, dass ich schon mal ein paar Modelle habe, die ich in die engere Auswahl ziehen würde.
Und da kommt man so rein, oder? Du siehst jetzt schon Fotos von Hunden und sagst, ah, das ist bestimmt hier der Dancer oder das ist Cocker Spaniel Rüde oder so.
Ja, total. Also es gibt so, ne, wie wir es vorhin vom Labirüden hatten, es gibt so ein paar Hunde, die sieht man schon und da habe ich sofort ein Bild vor Augen, welcher Maulkorb da drauf passen könnte. Und wenn die dann vor mir sitzen, sehe ich es meistens auch direkt. Also genau, meistens ist es schon der erste oder zweite Korb, der das dann auch wird am Ende. Außer jetzt, ne, wenn, wie gesagt, wieder Bollerköpfe und alles, was wieder so ein bisschen außerhalb der Norm ist, ist nochmal eine andere Nummer. Und genau, das heißt, die Maulkörbe werden erstmal anprobiert. Ich lasse meistens die HalterInnen die Maulkörbe den Hunden aufsetzen. Und dann erkläre ich eben einmal, was mir wichtig ist, worauf wir achten, wie der Maulkorb richtig sitzen soll, erkläre, was an dem jeweiligen Maulkorb vielleicht gerade noch nicht gut sitzt. Ne, häufig sind die eben noch viel zu breit und das Nasenpolster geht in die Augen und die Leute setzen den Korb auf und ziehen den sofort wieder ab und sagen, nein, 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 der ist viel zu groß. Und dann sage ich, warte, lass noch mal kurz drauf, ne, wir gucken mal. Und dann bespreche ich das eben so durch. Dann erkläre ich häufig, warum ich empfehlen würde, das Nasenpolster zu wechseln. Häufig muss es aus Passgründen gewechselt werden, aber auch so empfehle ich bei Hunden, die den Maulkorb viel und regelmäßig tragen, das Nasenpolster immer zu wechseln. Das kommt im Original mit so einem Filz unten und das ist eben sehr anfällig für Dreck und saugt sich auch mit Wasser voll, wenn es regnet oder die Hunde damit baden gehen. Und das wird einfach mit der Zeit sehr ranzig und ich habe da so ein Polstermaterial, was super pflegeleicht ist, was man gut abwischen kann. Und obendrauf hat es eben noch den Vorteil, dass man Biotane-Riemen dran machen kann. Das heißt, da gibt es allerlei möglichen bunten Farben. Es gibt auch, ich verkaufe gerne die Biotane mit Leoprint, aber da gibt es auch tausend andere. Das heißt, man kann den Maulkorb auch noch.
Gibt es denn Biotane mit Leoprint?
Ja, kann ich dir. Gibt's
Echt? Oha, okay, red
ja.
weiter, ich google
Ja.
parallel. Das
genau,
piepen
das heißt,
wir.
ja. Das heißt, das Nasenpolster kann man eben auch schön anpassen, dass es zum einen bequem und passend ist und zum anderen eben auch schön. Der Maulkorb wird gebogen, sodass er sich eben auch an den Kiefer anschmiegt, dass er nirgendwo eindrückt. Und dann ist eben noch die Frage mit dem Kehlriemen, wenn der Hund den Maulkorb, also wenn der Maulkorb sich leicht abstreifen lässt, wird eben der Kehlriemen noch zusätzlich dran gemacht, den man dann eben passgenau auch macht, sodass der Hund sich den Maulkorb am Ende nicht mehr abstreifen kann. Und währenddessen plaudere ich immer ein bisschen und erzähle mit den Leuten und höre mir so an, was die zu erzählen haben. Die fragen mich auch häufig ganz neugierig nach der Hundepension und so weiter. Und genau, also findet immer eigentlich ein nettes Gespräch statt. Und genau, am Ende bezahlen die Leute, kriegen noch einen Flyer von mir mit, wo die wichtigsten Infos zum Maulkorb draufstehen. Und das war's dann auch schon. Also es ist ja wirklich eigentlich relativ unspektakulär. Und die meisten Leute sind immer ganz fasziniert. Die erwarten dann gar nicht, dass sie den Maulkorb gleich schon mitnehmen können. Die dachten immer, sie kommen dann quasi kurz zum Ausmessen und Anprobieren und dann müssen sie noch mal vorbeikommen. Aber nee, das machen wir alles in einem Rutsch.
Ja, das ist ja auch ein bisschen Übungssache. Also ich bin da noch am Üben, das gleichzeitig umzubauen und währenddessen zu beraten. Ja. Da wird
Ja,
man
aber
ja
das
auch
kommt mit
schneller
der
mit der
Zeit. Auf jeden Fall.
öfter machen. Gut, Tina, dann ja, danke für dein ganzes Wissen, was du heute mit uns geteilt hast. Und ich werde jetzt gleich erstmal Biotane mit Leoprint bestellen. Schon dafür hat sich diese Folge für mich auch gelohnt heute. Das brauche ich auf jeden Fall. Und ja, ich finde es sau cool, dass du das machst und dass du dein Wissen mit anderen teilst und dass wir vielleicht heute im besten Fall noch ein bisschen dazu beigetragen haben, das Thema Maulkorb weiter zu entstigmatisieren und auch zu sagen, wie kann der Prozess dahin vereinfacht werden, sich so einen Maulkorb zu beschaffen.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dann wünsche ich dir eine ganz, ganz, ganz gute Prüfungszeit. Vielleicht sehen wir uns ja in der Prüfungswoche und eine gute Lernzeit bis dahin. Nicht so viel Stress.
Dankeschön. Dir einen schönen
Mach's
Abend noch, Jona.
gut. Ciao.
Tschüss.
Das war sie, die Folge zum Thema Maulkörbe. Wenn ihr uns Feedback zum Podcast schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis-kynos. Und wenn ihr auch mal eine Frage zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!